SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail Podcast Folge 51. Wie immer, so wollen wir auch heute über Geschichten rund um die Sicherheit im Internet, über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue Maschen im digitalen Alltag berichten. Und natürlich neben vielen anderen Themen auch die Taurus-Abhöraffäre näher beleuchten. Was ist da passiert? Wie konnte das passieren? Welche Gefahren lauern allgemein bei Videokonferenzen? Wie kann man sich dagegen wappnen? All das bespreche ich mit Max Ziegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, lass uns die Ereignisse um die Taurus-Abhöraffäre doch mal eingangs kurz zusammenfassen. Was genau ist da eigentlich passiert?
Das Taurus-Leak.
Also, da haben hochrangige Offiziere der Bundeswehr ein Gespräch geführt, 40 Minuten lang, über die Videokonferenzsoftware WebEx. Das kennt man ja vom US-Unternehmen Cisco. Mhm. Und mit dabei war unter anderem der Generalleutnant der Luftwaffe, Ingo Gebhardt, sowie drei weitere Offiziere. Darin ging es in dem Gespräch um einen möglichen Einsatz deutscher Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine. Oder genauer gesagt, wie man die Taurus-Marschflugkörper mit den notwendigen Daten versorgen kann, die dann für die Zielprogrammierung erforderlich sind.
Okay.
Man hat auch einen möglichen Angriff auf die Kertschbrücke diskutiert, also über die die russischen Truppen auf der Krim versorgt werden. Und dieses Gespräch mit den sensiblen Inhalten wurde von russischer Seite abgehört und der Inhalt dann veröffentlicht.
Und wie war das möglich? Weil eigentlich gilt doch das Konferenzsystem von Cisco mit seiner Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als ziemlich sicher, oder nicht?
Ja, tatsächlich ist das System WebEx 2023 vom europäischen Datenschutzbeauftragten Wiewiorowski geprüft worden. Und der hat tatsächlich erklärt, dass es die Standards gemäß der speziellen Datenschutzverordnung von 2018 erfüllt, die eben für Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der EU gilt. Mhm. Selbst der EuGH hat WebEx im Einsatz.
Aber andererseits hatte die Berliner Datenschutzbehörde WebEx 2021 ebenfalls geprüft und anschließend den Einsatz an der FU Berlin für rechtswidrig erklärt, weil personenbezogene Daten in die USA übermittelt werden.
Jein, also im weitesten Sinne stimmt das natürlich auch, wenn die Daten nach Amerika übermittelt werden. Dann hast du ja sofort da mit dem Cloud Act und solchen Themen kommst du dann in Berührung. Hm. Bei der Bundeswehr ist es allerdings anders. Die hostet WebEx auf eigenen Servern. Und damit ist das dort auch eben für die Schutzstufe VSNFD, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, zugelassen.
Aha.
Und grundsätzlich sind da keine Sicherheitslücken bekannt, über die Angreifer eindringen könnten.
Und was ist dann schiefgelaufen auf dieser Taurus-Konferenz?
Ja, wie immer, Layer 8-Problem, also ein individueller Anwendungsfehler. Und zwar hat ein Gesprächsteilnehmer, der war gerade in Singapur, sich über eine sogenannte nicht sichere Datenleitung eingewählt. Also die Rede war da von WLAN im Hotel oder Mobilfunk.
Mhm.
Und ja, der war eben zur Flugmesse in Singapur, zur Singapore Airshow, wie auch zahlreiche andere hochrangige westliche Militärs. Und was dann sicher eben auch russische Geheimdienste angelockt hat, mit flächendeckenden Abhöraktionen, denkt man sich eben.
Mhm.
Und ja, dieses Taurus-Leak war dann wohl eher ein Zufallstreffer.
Das musst du mir jetzt als Laien nochmal kurz erklären. Wieso wird eine Videokonferenz unsicher, wenn sich ein Teilnehmer über eine nicht sichere Datenleitung einwählt, weil der dann angreifbar ist? Dann ist der Spion also mit über diese unsichere Leitung in die Konferenz gekommen, so als Trittbrettfahrer.
Ja, also genaue Details wurden an der Stelle eben nicht genannt. Mit Hinweis auf eben Geheimdienstinformationen und unsere Vorgehen geben wir natürlich nicht preis.
Mhm.
Es hieß eben entweder Hotel-WLAN oder eben Mobilfunk. Im Hotel-WLAN ist es ja häufig so, dass das nicht verschlüsselt ist und dass dann sogar der Zugang, wenn du irgendwo dich erstmal anmeldest im Hotel-WLAN, dass dann sogar auch nicht sichere Zertifikate irgendwo präsentiert werden, weil irgendwie die keine saubere CA verwenden oder was auch immer.
Mhm.
So, das heißt, man wird dann vielleicht auch schon daran gewöhnt, dass irgendwo eine Zertifikatsfehlermeldung hochkommt, wenn du ins Internet gehst. Und möglicherweise war das an der Stelle eben auch so, wenn sich da jemand man in the middle mäßig dazwischen hängt, dann hast du eben auch einen Zertifikatsfehler, der da angezeigt wird. Und wenn du dann sagst, ja, ich will aber trotzdem weitermachen, dann kann derjenige halt alles entschlüsseln auf dem Weg, man in the middle mäßig. Und naja, das wäre halt ein möglicher Ansatz, wie es funktioniert haben könnte.
Nun heißt es ja in den Meldungen, ein russischer Spion habe unbemerkt am Gespräch teilgenommen und es sei niemandem aufgefallen, dass da ein nicht eingeladener Teilnehmer mit dabei war. Aber ich meine, wenn ich da mal an meine zahlreichen Videokonferenzen denke, man sieht doch, wer dabei ist, oder nicht?
Ja, das hieß es tatsächlich auch anfangs, aber das wurde mittlerweile auch sicher ausgeschlossen. Man muss auch dazu sagen, dass auf den Ebenen die Mitarbeiter oder die Soldaten entsprechend natürlich auch sensibilisiert sind und trainiert sind, auf solche Dinge zu achten. Du hast auch die Möglichkeit, wirklich die Konferenz abzuschließen. Wenn alle drin sind, dann kannst du sagen, so, jetzt ist die Tür zu, jetzt können wir auch offen hier reden. Mhm. Ja, wenn aber jemand auf einer anderen Ebene mithört, auf der Netzwerkebene unten drunter, dann kriegst du das natürlich nicht mit.
Ah, so ist das gemeint. Dann war das anfangs ein bisschen komisch formuliert wahrscheinlich auch, ne?
Ja, möglicherweise war das auch einfach eine Vermutung, die irgendwo in den Medien aufgekommen ist. Das könnte sein und irgendwer anders hat dann das wieder draus gemacht. Ja, das war vermutlich jemand so, dass irgendwer den Link bekommen hat und dann da mit reingekommen ist in die Sitzung.
Nun hat Verteidigungsminister Pistorius in einem Interview erklärt, alle wissen um die Gefahr solcher Abhörattacken und wissen, dass man hundertprozentigen Schutz nicht gewährleisten kann. Ist das wirklich so? Es muss ja nicht immer gleich nationale Tragweite haben, aber auch das Abhören von Firmeninterner kann ja unangenehme Folgen haben. Welche Risiken gibt es denn bei Online-Meetings und was muss ich beachten?
Ja, grundsätzlich ist natürlich erstmal das Problem, in der Regel werden ja die Einladungen mit den Login-Links per unverschlüsselter E-Mail übermittelt.
Ja.
Das heißt, wenn ich dir jetzt irgendwie eine Einladung schicke und irgendwer liest das unterwegs mit, natürlich ist das immer in der Regel zwischen den Mail-Servern verschlüsselt, aber auf dem Mail-Server könnte man es mitlesen oder wenn jemand Zugriff auf dein Postfach hat oder wie auch immer. Das heißt, du musst dann wirklich schon mal drauf achten, dass wirklich, ja, wie gerade schon beschrieben, dass nicht zusätzlich jemand in die Sitzung mit reinkommt, den du da nicht erwartest. Mhm. Und nächstes Risiko ist eher, ja, wichtig für größere Unternehmen oder wenn es wirklich ums Thema Datenschutz geht. Es ist einfach ein US-amerikanischer Anbieter, jetzt beispielsweise WebEx von Cisco oder eben auch Zoom oder weitere, die es noch gibt. Und da kommt das Thema Cloud Act wieder ins Spiel.
Ja.
Und was man nicht vergessen darf, ist eben nicht aktualisierte Software auf den Rechnern der Teilnehmer. Das heißt also, wenn du Sicherheitslücken hast, wenn du vielleicht einen Trojaner, Malware auf dem System hast, dann kann man natürlich sich auch in so ein Gespräch reinklinken und das einfach mithören.
Mhm.
Ja, und zu guter Letzt noch der Tipp, Vorsicht vor freier Sicht in den privaten Wohnraum oder eben auch ins Büro. Also wenn du irgendwelche Zeichnungen an der Wand hängen hast, Passwörter, die irgendwo kleben oder auf dem Bildschirm, du hast dann vielleicht Prototypen im Hintergrund. Das war immer so ein Thema, als wir noch beim Automobilzulieferer gearbeitet haben.
Ja.
Wenn mal so ein Scheinwerfer irgendwo im Hintergrund steht und sowas, sieht dann die Gegenseite. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und solche Themen muss man natürlich auch mit beachten.
Mhm. Kleiner Gag am Rande dieser Affäre, die Pressestelle des Bundesministeriums der Verteidigung, die hatte ein Audio-Statement des Verteidigungsministers bereitgestellt, das die Presse über Nextcloud abrufen konnte und das Passwort dafür war dann 1234.
Na gut, das waren natürlich keine geheimen Daten, das war ja sowieso für die Öffentlichkeit bestimmt und wirklich auch freigegeben, also vielleicht war das auch ein bisschen als Scherz gemeint, man weiß es nicht so genau.
Wahrscheinlich. Ich komme nochmal zurück auf das Stichwort individueller Anwendungsfehler, das passt nämlich ganz gut zu einer aktuellen Studie des IT-Sicherheitsunternehmens Proofpoint, wonach rund 2/3 aller Angestellten bewusst gängige und bekannte Sicherheitspraktiken missachten.
Nachlässige Angestellte.
Ja, die hatte ich auch gelesen. Also befragt wurden da 7500 Mitarbeiter und knapp über 1000 Sicherheitsexperten aus 15 Ländern. Und zu den riskanten Verhalten gehört laut der Studie unter anderem die Wiederverwendung und Weitergabe von Anmeldeinformationen, also Passwörtern, die Verwendung von Arbeitsgeräten für private Zwecke oder eben auch andersrum, dass man eben private Geräte für die Arbeit nutzt und das Anklicken von Links unbekannter Absender.
Aber warum machen die das? Die wissen doch, dass sie ihrem Unternehmen damit Schaden zufügen.
Ja, sollten sie zumindest. Aber sie hatten natürlich auch gute Gründe, die genannt wurden. Und zwar unter anderem Bequemlichkeit und Zeitersparnis. Also das war rund die Hälfte der Befragten. Das Gefühl, es sei dringend. Also das kennen wir natürlich aus der typischen Masche bei Betrügern.
Ja.
Also das Thema Zeitdruck. Und zwei Drittel gaben interessanterweise auch an, dass sie sich nicht für die Sicherheit des Unternehmens verantwortlich fühlen.
Ja, da sind dann wohl vermehrt Schulungen für die Mitarbeiter überfällig, wie sie, und der Hinweis sei hier gestattet, zum Beispiel die SkyTel Online-Akademie für IT-Sicherheit anbietet.
Ja, das tun wir. Und auch hier hören wir wirklich oft als Feedback der Mitarbeiter, die dann auf unsere simulierten Phishing-Mails klicken, dass sie ja wirklich nicht für die Sicherheit zuständig sind, sondern eben die IT. Und dass sie selbst eben dafür gar nichts könnten. Mhm. Aber genau für diesen Punkt und eben auch für diese zugehörige Aufarbeitung danach machen wir solche Trainings ja, damit man das wirklich auch mal simulieren und dann eben auch üben kann. Immerhin, das muss man ja in dem Zusammenhang vielleicht auch mal sagen, geben deutsche Unternehmen in diesem Jahr mehr als 10 Milliarden Euro für Security aus, also 13% mehr als im Vorjahr. Knapp die Hälfte davon für Dienstleistungen und die andere Hälfte für Sicherheitssoftware.
Für Dienstleistungen wie die Online-Akademie von SkyTel. Und in dem Zusammenhang mit dem fehlenden Sicherheitsbewusstsein noch eine Zahl. 33% der Deutschen fertigen einfach keine Backups an. Das hatte eine Telefonumfrage von Bitkom ergeben. Weniger als die Hälfte machen regelmäßig Sicherheitskopien. 33% in der Cloud, 27% auf lokalen Medien.
Die dir aber natürlich nichts nützen, wenn dir mal die Bude abfackelt. Also was man in dem Zusammenhang immer empfiehlt, ist dieses 3-2-1-Backup. Also 3 steht für die dreifache Ausführung der Daten, die du speichern möchtest. Also das Original, an dem du gerade arbeitest, plus 2 Kopien.
Ja.
Und 2 steht für 2 oder mindestens 2 verschiedene Medientypen, die du dann zum Speichern der Daten verwendest. Also dein PC, Festplatte, eine externe, ein USB-Stick, dein NAS oder die Cloud. Und 1 steht, und das ist eben auch wichtig in dem Kontext, für eine Kopie außer Haus. Das heißt also, du speicherst es irgendwo in der Cloud oder im Unternehmen oder nimmst eine Festplatte, die du zu Oma rüberträgst oder was auch immer. Hauptsache, es ist dann wirklich auch brandschutzsicher oder eben ja Katastrophenfall, K-Fall sicher.
Ja, man denkt ja immer gerne, dass mit dem Hausbrand und so, das passiert immer nur den anderen, aber das hört die Feuerwehr dann, glaube ich, auch oft. Ne?
Genau.
Was mir gerade noch einfällt, die Bundeswehroffiziere waren übrigens ja gar nicht die einzigen, die in den letzten Wochen als offizielle Stelle abgehört wurden. So wurde auf dem Smartphone eines Mitglieds des EU-Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung Spuren von Spyware gefunden und in der Folge auch auf einem zweiten Gerät. Die Untersuchungen laufen noch, technische Details gibt es keine. Aber da sieht man mal, dass der Krieg an vielen Fronten geführt wird, vor allem inzwischen auch an der digitalen. But now to something completely different, wie es bei Monty Python immer heißt, und zwar zu der Headline: Polizei warnt vor raffinierten Betrug per Mail, Chat und missbrauchtem Konto. Was ist da los, Max?
Die Kriminalpolizei warnt.
Genau, da gab es eine Warnung vom LKA Niedersachsen. Es geht um eine Betrugsmasche auf kleinanzeigen.de, also ehemals ebay-kleinanzeigen.de. Der Täter meldet sich als Kaufinteressent ganz normal im Kleinanzeigen-Chat und der angebliche Käufer erklärt dann, er hat den Kaufbetrag schon überwiesen via Kleinanzeigen. Die bieten also wirklich eine eigene Zahlungsmethode an und der Support werde sich dann melden und dann dafür sorgen, dass das Geld wirklich auch bei dir ankommt. Und zuvor fragt er aber nochmal eben nach der E-Mail-Adresse des Verkäufers. Die ist ja normalerweise nicht bekannt, eben aus einem ganz guten Grund. Und wenn du ihm dann die E-Mail-Adresse gibst, dann kommt tatsächlich eine E-Mail. Und zwar sieht die aus wie echt. Die ist aber eben nicht vom Support, sondern eben von den Kriminellen. Und du sollst als Empfänger dieses Geldes jetzt die Transaktion über einen Link bestätigen. Man landet dann in einem gefälschten Chat. Das sieht alles wirklich relativ echt aus. Und du wirst dann dort aufgefordert, auf einer ja natürlich gefälschten Webseite deine Bankdaten nochmal einzugeben, damit du dieses Guthaben, was er jetzt auf dieses eBay-Zahlungsmethoden-Ding eingezahlt hat, damit du das auch wirklich auf dein Konto bekommst. Und du musst deine Bankdaten eingeben und das Ganze mit noch einer TAN aus der Banking-App bestätigen. Also hier wird es schon spannend. Ja, dann meldet sich natürlich wieder dieser falsche Support-Mitarbeiter. Es gäbe Probleme mit der Überweisung und du musst immer wieder neue TANs eingeben und zwischendurch auch mal die Bankkarte wechseln. Und ja, das ganze Geld landet natürlich dann irgendwo ganz woanders. und zwar auf dem Konto der Kriminellen, die dann irgendwie komischerweise zwischendurch den Chat abbrechen und eine Rückerstattung versprechen. Aber ja, leider kommt die dann natürlich nicht.
Ja, aber da kann man den Verkäufern ja eigentlich gar keinen großen Vorwurf machen, weil das sieht ja alles richtig echt aus. Also die Webseiten, der Chat und so weiter. Wie kann ich mich da schützen?
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass dieser Kleinanzeigen-Bezahldienst gar nicht so wahnsinnig bekannt ist. Also das wird zwar in der App und auf der Webseite auch relativ prominent beworben. Nutzen Sie den? Das heißt, also man sieht es irgendwo, aber die wenigsten nutzen das, weil es auch mit Kosten verbunden ist. Mhm. Du hast zwar natürlich dann so eine Versicherung und eine Garantie mit drin, aber gut, das kostet halt so. Und das heißt, alle wissen, dass es irgendwie da ist, kennen natürlich auch das Logo, was dann in den E-Mails verwendet wird, aber keiner weiß genau, wie das dann funktioniert. Also eigentlich ist es eher so, du gibst deine Kontonummer einmal an, aber natürlich nur innerhalb der App gegenüber kleinanzeigen.de mhm. und dorthin wird dann das Geld überwiesen und du verlässt aber die App nicht. Und das ist auch der wichtigste Warnhinweis, den wir geben können, den auch kleinanzeigen.de und die anderen Portale immer wieder geben. Mhm. Bleib da drin, geh nicht außerhalb irgendwie in dein eigenes privates E-Mail-Postfach, gib keine Daten preis, wie zum Beispiel deine Handynummer oder eben deine E-Mail-Adresse, damit man wirklich innerhalb dieses Chats bleibt, weil darin ist es wirklich gesichert.
Okay, verstanden. Zum Thema Online-Banking hat es zuletzt zwei widersprüchliche Urteile gegeben. Im ersten hat das Landgericht Köln eine Bank dazu verurteilt, einen durch Cybercrime entstandenen Schaden in Höhe von 14.000 Euro zu ersetzen.
Fallen beim Online-Banking.
Ja, also da hatte der Betrüger unter der Absendernummer der Bank oder Telefonnummer der Bank angerufen und sich als Mitarbeiter ausgegeben. Also das hat er per Caller-ID-Spoofing gefälscht und hat sich unterm Strich eine digitale Debitkarte im Namen des Kunden erschlichen und dann via Apple Pay 14.000 Euro abgebucht. Mhm. Also der hat dem Kunden dann mitgeteilt, dass sein Konto und seine Karte vorsorglich gesperrt worden seien. Und die könne aber dann per Push-Tan wieder entsperren. Und tatsächlich erschien in der Banking-App auf dem Smartphone dann Registrierung einer neuen Karte. Das war dann die Karte oder digitale Karte, die der Angreifer vorher schon bei der Bank angefragt hatte. Und das Opfer hat diesen Auftrag freigegeben und hat damit wirklich unwissentlich eine neue Karte registriert für sein Konto, die der Täter dann auch tatsächlich nutzte. Mhm. Das Gericht hat an der Stelle geurteilt, der Kläger habe die Zahlungsvorgänge weder autorisiert noch selbst ausgeführt und auch habe er durch die bekannte Nummer von der Bank dann davon ausgehen können, es hat sich wirklich jemand von der Bank bei ihm telefonisch gemeldet und daher trifft ihn keine Schuld und die Bank muss eben alles erstatten.
Worauf man sich aber nicht verlassen sollte, weil es gibt noch einen zweiten Fall und hier ist der Kläger auf dem Schaden von 50.000 Euro sitzen geblieben. Geurteilt hatte da das Oberlandesgericht Frankfurt.
In dem Fall war es auch anders, weil der Kläger nach Ansicht des Gerichtes grob fahrlässig gehandelt hatte. Auch hier gab es SMS über die bekannte Sparkassennummer. Das Konto sei eingeschränkt worden. Das Opfer folgte dem Link und landete auf einer gefälschten Sparkassenseite, wo die Login-Daten abgegriffen wurden. Mhm. Also klassisches Phishing. Und es folgte dann ein Anruf mit der Aufforderung, ähnlich wie jetzt in dem ersten Fall, etwas in der Push-Tan-App zu bestätigen und freizugeben. Und dann hat er eben per App und Gesichtserkennung die Freigabe für ein erhöhtes Tageslimit freigegeben und dann auch die Zustimmung gegeben zur Überweisung an die Betrüger. Und das Gericht urteilte in dem Fall, er hatte wirklich gegen seine Pflicht verstoßen, Sicherheitsmerkmale vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen, indem er auf telefonische Anordnung hin eben seine Push-Tan weitergegeben habe. Mhm. Außerdem, das kommt hier noch mit dazu, würden die Sparkassen schon seit Jahren vor Phishing-Attacken warnen und sind damit so ein bisschen aus der Verantwortung raus, die natürlich auch ja, jeder für sich tragen muss. Ja. Das Urteil ist allerdings wirklich noch nicht rechtskräftig und ja, es wurde auch Revision eingelegt, also man hofft jetzt wirklich da nochmal rauszukommen. Es geht ja auch um eine Menge Geld.
Ja, ich bekomme tatsächlich momentan auch immer wieder, jedes Mal, wenn ich ins Online-Banking gehe von meiner Sparkasse, den Hinweis, es sind Betrüger unterwegs, die rufen auch an, die verschicken SMS, seien Sie bitte vorsichtig. Wie ich das jetzt verstanden habe, machen die das aber nicht, weil es so gute Menschen sind, sondern sich rechtlich abzusichern. Ne?
Ja, unter anderem. Ne? Beides, sich rechtlich abzusichern vor solchen Schadenersatzforderungen dann natürlich. Mhm. Und ja, gut, ein bisschen vielleicht auch gute Menschen wollen wir mal zumindest unterstellen und hoffen. Ja, wichtig ist letztendlich, wenn du keine Karte freigeben möchtest, dann tu das auch nicht. Es steht ja schon relativ genau da drin, was du jetzt gerade freigibst. Und nur weil man dann sagt, ja, da ist irgendwie so eine Story, die klingt halbwegs plausibel, dann lieber im Zweifelsfalle nochmal nachfragen. Es kann halt, wie man jetzt hier auch sieht, wirklich sehr schnell gehen und sehr viel Geld einfach verloren gehen.
Wie wir schon oft gesagt haben, dann einfach nochmal unter einer bekannten Nummer zurückrufen und den Verantwortlichen ans Telefon holen oder persönlich vorbeigehen oder so. Also immer noch einen alternativen Kommunikationsweg suchen, von dem wir wissen, dass der sicher ist und den auch selber initiieren. Ne?
Genau. Das ist das Einzige, was hilft.
Im letzten Podcast hatten wir über die zunehmenden Angriffe auf Kliniken berichtet und der Trend, der setzt sich leider fort.
Attacken auf Kliniken.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir hier in Lippstadt, wo wir eigentlich auch mit der SkyTel Online Akademie sitzen, haben es irgendwie gepachtet, gerade für uns. Ja. Es hat vor 3-4 Jahren schon das evangelische Krankenhaus getroffen in Lippstadt. Dann ist die Stadt an sich Opfer des Hacks auf die Südwestfalen-IT geworden. Da hat es wirklich auch sehr viele städtische Einrichtungen getroffen. Und jetzt hat es zuletzt das katholische Dreifaltigkeitshospital in Lippstadt getroffen, also unter anderem in Lippstadt. Es sind noch 2 katholische Kliniken in Geseke und Soest betroffen. Mhm. Unter anderem auch die Caritas-Klinik Dominikus in Berlin-Reinickendorf. Also es hat jetzt gerade wieder überall gehagelt. Mhm. Die 3 Kliniken hier in unserer Gegend wurden jetzt wirklich vorübergehend von der Notfallversorgung abgemeldet. Das geht jetzt mittlerweile wieder. Auch die Versorgung der lokalen Patienten soll nicht betroffen gewesen sein. Mhm. Aber inzwischen wurde klar, dass beim Angriff auf die Klinik in Lippstadt tatsächlich auch unternehmensinterne Daten oder eben auch Patientendaten erbeutet wurden. Leider ist es auch immer noch so, die betroffenen Kliniken sind nicht per E-Mail erreichbar. Es wird auch weiterhin aufgebaut. Es wird sehr eingeschränkt nur neue Patienten aufgenommen. Es ist unklar, wann alle Systeme wieder hergestellt sind. Mhm. Und durch diesen Angriff ist die Klinik in Lippstadt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Also die waren jetzt auch nicht in der Lage, Rechnungen zu stellen oder werden es auf eine absehbare Zeit erstmal auch nicht in der Lage sein, weiterhin Rechnungen zu stellen und Geld reinzubekommen. Und tatsächlich musste die Stadt Lippstadt dann mit einer Bürgschaft von 5 Millionen Euro einspringen und für die Klinik bürgen.
Ja, wir hatten ja schon öfter darüber berichtet, dass so ein Angriff oft schwerwiegende finanzielle Konsequenzen haben kann. Für das Jahr 2021 zum Beispiel ermittelte man eine Schadenshöhe durch Cyberangriffe in Deutschland von 223 Milliarden Euro, wobei viele Angriffe ja erst durch die Zahlung von Lösegeldern an die Erpresser möglich gemacht werden, hatten wir auch schon oft drüber gesprochen. Alles richtig gemacht haben ist da die ebenfalls attackierten Kliniken Mittelfranken, die nämlich sind gar nicht erst auf die Kontaktversuche mit den Kriminellen eingegangen. Danke dafür.
In dem Zusammenhang noch eine Nachricht, die schon fast lustig klingt. Also die Ransomware-Bande 11V Black Cat, die Ransomware as a Service anbietet, hat seine Server abgeschaltet. Und kurze Zeit später beschwerte sich dann ein Affiliate-Partner von denen. Black Cat habe sie um 22 Millionen Dollar betrogen. Das Geld sollte aus einer Erpressung stammen, einer Erpressung der US-Gesundheitsplattform Change Healthcare. Und das sollte eigentlich diesem Affiliate-Partner gehören, lag in einer Wallet. Und indem Black Cat dann einfach die Server abgeschaltet hat, die Wallet dicht gemacht hat, das Geld da rausgezogen hat, ist der Partner wohl leer ausgegangen. Es gibt wohl leider einfach keine Ganoven-Ehre mehr.
Ja, die Ransomware-Banden verklagen sich inzwischen schon gegenseitig. Beschließen wir unseren Podcast mit einer etwas versöhnlicheren Meldung. Stichwort Dating und KI.
Automatisiertes Dating.
Oh ja, die ist gut. Und zwar hat da ein Entwickler mit GPT-3 und ChatGPT Chatgespräche und Dating-Verabredungen automatisiert. Und nach einigen Verbesserungen konnten die Bots dann längere Gespräche führen und vielversprechende Matches schon mal so ein bisschen vorsortieren. Ist ja auch praktisch, ne? Also und dabei hat er dann direkt noch seine Fotoerkennungssoftware genutzt, um Frauen herauszufiltern, deren Profile irgendwie Sternzeichen, explizite Fotos oder andere personalisierte Kriterien aufwiesen. Und am Ende hat er tatsächlich so seine Verlobte gefunden und ChatGPT soll angeblich dann auch bei seinem Heiratsantrag geholfen haben.
Oh ja, Brave New World. Und mit der beruhigenden Erkenntnis, dass sich auch Tinder überlisten lässt, wollen wir unseren 51. SkyTel Podcast beschließen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher und dir, Max, vielen Dank für deine Erläuterungen und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, Matthias.
SkyTel. Online-Akademie für IT-Sicherheit.